Der andere Auftrag des Christen in der Welt. Gestern hatten wir uns mit dem ersten Teil oder in einem ersten Teil mit dem Problem befasst, das vor uns liegt. Erstens erwähnte ich Zeichen von einem Problem, nämlich hauptsächlich unter Evangelikalen. Das heißt nicht, dass das Problem hauptsächlich dort liegt, aber dass unser Interesse hauptsächlich in diesem Rahmen besprochen wurde. Und zweitens Gründe oder vermutliche Gründe für so ein vorhandenes Problem. Vielleicht noch ein Zeichen von so einer Problematik unter uns. John Warwick Montgomery, ein amerikanischer lutherischer Theologe und Jurist, schreibt in seinem Buch Faith Founded on Fact, Glaube gegründet auf Tatsache, er erwähnt ein Gespräch, das heißt eine Tagung, über Theologie und Technologie in Straßburg 1972. Die Veranstalter waren die Protestantisch-Theologische Fakultät der Universität Straßburg zusammen mit der Religions-Fakultät von der Universität Syracuse in USA. Der hervorragendste Beitrag auf dieser Tagung kam von dem Rechtsforscher Jacques Ellul aus Bordeaux, ein Rechtswissenschaftler. Er sagte unter anderem, Technologie löst nur die von sich selbst gestellten Probleme, die aber die Folge der Technologie selbst sind. In diesem Teufelskreis ist der Mensch in Gefahr, sein wahres Menschsein zu verlieren. Nun gibt es zwei Alternativen. Die moderne Theologie, sagte er, tauft einfach die Technologie und verrät dabei den Menschen. Es gibt aber eine andere, sagte er, nämlich die der geschichtlich-christlichen Theologie, einer offenbarten Transzendenz, die dem Menschen die Perspektive gibt, die Erde untertänig zu machen. Dies regte nun dem Vertreter von Chicago, Gelke, an, eine Frage an Ellul zu richten. Warum, fragte er, warum die eine Alternative eher wählen als die andere? Warum Transzendenz? Aufgrund seiner Barth'schen Voraussetzungen, Voraussetzungstheologie, konnte Ellul nur antworten, eine Rechtfertigung dieser Wahl ist nicht möglich. Wer ein wenig moderne Theologie, Philosophie kennt, weiß um diese Problematik. Aber interessant ist schon die Lösung, die Ellul angestrebt hat. Unser Problem ist heute folgendes. Wir haben immer noch kein umfassendes Bild vom Auftrag des Menschen in der Welt. Darum dieses Hin und Her. Einmal lässt man sich vom Ruf der Armen hinnehmen, dann von dem Gespräch über den Krieg und Abrüstung, dann geht es um Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, dann geht es um die Missstände in Kultur. Aber man hat nicht ein einheitliches Bild davon, und mir scheint, es ist Zeit, dass wir an der Grundlage arbeiten. In einem zweiten Teil will ich etwas weiter ausholen und zum größeren Zusammenhang des Themas sprechen. Denn mir scheint, bis wir diese Perspektiven sehen, werden wir nicht imstande sein, das vor uns näherliegende Problem in richtigem Verhältnis zu sehen und auch zu lösen. Ich will dreierlei hier erwähnen oder dreierlei Punkte besprechen, nämlich den Zusammenhang erstens in der Schöpfungsgeschichte, zweitens den Zusammenhang in der Heilsgeschichte und drittens, da kommen wir schon etwas näher zum Thema, im Auftrag der Gemeinde überhaupt. Ich möchte den Auftrag skizzieren. Also erstens der Zusammenhang unseres Auftrages, des anderen Auftrages in der Welt, in der Schöpfungsgeschichte. Von den Schöpfungsangaben der Heiligen Schrift her stellen wir Folgendes fest, und da es eine Anzahl von Feststellungen sind, nummeriere ich sie nach Buchstaben. A. Alles ist am Anfang gut. 1. Mose 1 gegen Ende und Anfang 2. Alles ist am Anfang gut, das heißt, was die Entwicklung der Potenzialien nicht ausschließt. Der Zustand, in dem er jetzt ist, ist gut, aber das heißt nicht, dass es ein statischer Zustand ist. Zum Beispiel sehen einige Theologen die Möglichkeit, dass selbst Adam hätte noch mehr sich entwickeln können im Gehorsam gegen Gott und so vorankommen können, analog zu unserem Wachstum in Christus, der ja nicht nur ein Korrekturwachstum ist. B. Der Mensch ist geschaffen mit einem Körper und einem Geist. Dies muss ins Auge gefasst werden. C. Die Umwelt des Menschen besteht ebenfalls aus Materie und Geist. Der Mensch ist nicht isoliert von der Umwelt zu betrachten. Die zwei entsprechen einander. Beide haben Materie und Geist. Das heißt, die Umwelt des Menschen besteht nicht nur aus einer greifbaren Umwelt, sondern es hat Geist, eröffnet uns die Schrift, als da sind Gott in erster Linie und der dreifach geistige Gott und dann auch die geschaffene Geisterwelt, die dann anschließend sich aufteilt. Aber es hat Geister und der Mensch hat es auch mit dem Geist seines Mitmenschen zu tun. Auch das ist die Umwelt des Menschen. Groß D. Die Herrschaftsstruktur am Anfang der Geschichte. Es sieht so aus, Gott ist Herr von allem. Er ist der Schöpfer und dementsprechend und von dort her verfügt er auch über das von ihm ins Dasein Gerufene. Aber der Mensch oder dem Menschen ist Verwaltungsaufgabe gegeben. Er hat also Aufgaben der Verwaltung innerhalb der Schöpfung. Wie weit sie sich erstrecken, das ist diskutabel, ob sie sich nur auf die Erde erstrecken oder auch auf den Mond oder andere Satelliten oder Himmelskörper, seien uns zunächst dahingestellt. Uns interessiert in diesem Vortrag, in dieser Vortragsreihe, die Erde. E. Durch den Fall in die Sünde tritt eine Änderung in die Herrschaftsstruktur ein. Der Mensch und ein Teil der Geister lehnen sich gegen die Herrschaft Gottes auf. Es besteht also nicht mehr eine eindeutige Herrschaft in der Praxis. Gott aber dankt deshalb nicht ab. Er verlässt nicht seinen Thron oder lässt die Zügel fahren. Dies bleibt ein Geheimnis, inwiefern er immer noch dirigierend wirkt. Aber die Bibel eröffnet uns, die Offenbarung der Schrift, dass nun hier Konkurrenz, echte Konkurrenz ist, wenigstens von Seiten des Menschen. Der Mensch ist in seiner Loyalität nun geteilt zwischen Gott, sich selbst oder hier weiter gesehen Menschheit, denn es geht hier wiederum um eine Spannung innerhalb des Menschseins. Er ist geteilt zwischen sich selbst und anderen Menschen. Wem soll er seine Loyalität geben? Deshalb Krieg und Zank unter Menschen. Aber dann auch drittens Satan. Denn als der Mensch in Eden in die Sünde fiel, war es ein dreifacher Weggang von Gott. Einmal gerade von Gott. Gott stand ihm gegenüber und er sagte Nein zu Gott, als er dem Gebot widersprüchig oder zuwiderhandelte. Aber im selben Zeichen, weil es eine Versuchung von Satan war, hat er sich zum Teil Satan ausgeliefert und es entsteht eine Loyalität auf dieser, in dieser Hinsicht. Aber letztlich war es auch eine Entscheidung für sich selbst. Er selbst sagte, ich will, wo Gott Nein sagte. Seine Loyalität ist also in drei aufgeteilt. Aber es sind zwei Menschen, Adam und Eva. Und Adam horcht nun anstelle auf Gott, auf den anderen Menschen. Es geht nun nicht hier um die Sexualität, aber er ist auch ungehorsam. Und dies ist nun das Muster von Spannungsfeld, vom Herrschaftsspannungsfeld fortan. F, nicht durch den Fall, sondern durch eine Verfügung Gottes. Und dies muss klar erkannt werden, damit wir nicht unklar sehen in dem Verhältnis des Menschen zur Natur. Wir haben es nicht mit einer gefallenen Schöpfung zu tun, mit einer gefallenen Natur. Wir sagen dieses zu schnell. Der Lapsus oder der Begriff Lapsus ist ein Schuldbegriff. Und Paulus sagt deutlich, die Natur hat keine Schuld. Der Lapsus ist reserviert oder begrenzt auf das Handeln des Menschen, Adam und Eva. Also nicht durch den Fall selbst, nur der Mensch ist gefallen, sondern durch eine Verfügung Gottes, ob zwar als Antwort auf den Lapsus des Menschen, kommt ein neues Element in die materielle Schöpfung. Hinfort haben wir nicht nur die teleologische Tendenz, das heißt, dass die Richtung der Natur Gott hingewandt und zu einem Ziel hin, der gut, das gut ist, sondern wir haben von Gott ein neues Gesetz in die Natur hineingelegt, das Gesetz des Zerfalls, wovon Paulus uns etwas sagt. Wir haben zwei Texte, Haupttexte, 1. Mose 3 und Römer 8. Römer 8 gibt uns die theologische Zusammenfassung, 1. Mose 3, Beispiele hiervon. Römer 8, 19 bis 23. Das Sehnen der Schöpfung erwartet die Enthüllung der Söhne Gottes. Das ist ein Eschaton, also ein endzeitliches Ereignis. Denn die Schöpfung wurde der Nichtigkeit unterstellt. Dies ist nun ein Ausdruck, der gebraucht wird. Es werden hier mehrere gebraucht. Erst einmal Nichtigkeit, das heißt Vergänglichkeit oder ins Nichts. Die Schöpfung wurde der Nichtigkeit unterstellt, Klammer, nicht von sich aus, als wäre, hätte die Schöpfung selbst daran ursächliche Schuld, sondern es ist dem zuzuschreiben, der sie unterstellte. Paulus nennt ihn nicht, wir haben hier nur Pronomina. Aber vom Zusammenhang ist klar, dass es Gott ist. Denn der, der die Schöpfung zu ihrem Ziel bringt, ist der, der sie der Nichtigkeit unterstellte. Da es klar ist, wer am Ende der Schöpfungsgeschichte steht, ist nun klar, wer am Anfang dieses Zerfalls steht. Noch einmal, der Nichtigkeit unterstellt, nach der Klammer, auf Hoffnung, weil auch sie selbst, die Schöpfung, befreit werden wird. Nun kommt der zweite Ausdruck, Sklaverei der Verderblichkeit. Zwei Ausdrücke, Sklaverei und Verderblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt. Dies ist eine Personifizierung des Zustandes. Vom Menschen aus gesehen ist es ein Seufzen und zusammen in Wehen liegt. Analogie, dass die Heilsfreude in der Natur in Jesaja 55, die Bäume klatschen in die Hände und so weiter. Hier das Gegenteil, sie seufzt, die Natur seufzt. Und zusammen in Wehen liegt bis jetzt. Aber nicht nur das, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Also trotz dessen und sogar deswegen, weil durch die Gegenwart des Geistes unsere Sensibilität erhöht wird in dieser Spannung. Wir selbst haben, oder auch wir selbst seufzen in uns selbst, während wir die Sohnesstellung, die Erlösung, das heißt die zweite, die erste in Kapitel in Vers 15, die geistliche, jetzt kommt die körperliche Sohnesstellung oder körperliche Befreiung, Versetzung in die Freiheit, die Erlösung unseres Leibes erwarten. Also es geht um die Befreiung in der, wenn Jesus kommt, um die Befreiung der Natur, der materiellen Natur hier von ihrer, von dem Gesetz des Zerfalls, der Nichtigkeit, und in dieser, in diesem Los oder in dieses Los ist der Körper des Menschen auch hineingestellt und in ihm befindet sich noch der Körper des Menschen zwischen Wiedergeburt und Vollendung. Das heißt, der Mensch lebt in zwei Welten. Er lebt in der neuen Welt in seinem Geist und er lebt in der alten Welt mit seinem Körper. Beispiele von diesem Gesetz des Zerfalls oder der Vergänglichkeit, von dem Paulus spricht, Beispiele hiervon haben wir in 1. Mose 3, in der Ankündigung von einmal Arbeitsvermehrung, weil Dorn und Distel auf dem Acker wachsen, dann Energieverlust im Schweiße deines Angesichtes, nicht als ob er vorher nicht Arbeit hatte, aber oder gearbeitet hätte, aber jetzt vermehrte Arbeit und sogar noch Energieverlust zusätzlich. Und auch Schmerz wird angekündigt. Und ein Beispiel wird angegeben bei der Geburt. G. Es geht nun also ein großer Riss durch die ganze Schöpfung. Durch die Engelwelt, zwei Gruppen von Engeln, zwischen Mensch und Gott, der Mensch ist Gott entfremdet, zwischen Mensch und Mensch, Zank zwischen Menschen, zwischen Mensch und Natur, ein gebrochenes Verhältnis und ein Riss durch die Natur selbst hindurch, das Gesetz der Vergänglichkeit des Zerfalls. H. Durch sein Wort herrscht Gott aber über die Geschichte der Schöpfung, über ihre Entwicklung oder über die Veränderung, Dauerveränderung in der Schöpfung und hält die aufbauenden, in der Schöpfung hineingelegten aufbauenden und jetzt nach dem Sündenfall hineingeführten abbauenden Kräfte, diese beiden Kräfte hält Gott in dem Gewichtsverhältnis, das er gerade wählt. Dass es grundsätzlich erhalten bleibt, dass die Schöpfung erhalten bleibt, sagt der Schreiber in Hebräer 1 und Petrus in 2. Petrus 3, die Texte will ich gleich lesen, aber von anderen Texten müssen wir hinzufügen, dieses Gleichgewicht ist nicht ein konstantes in der jeweiligen Situation, sondern es kann sich verändern. Es kann in Hamburg eine Flut entstehen, da wird es verlagert. Es kann ein Waldbrand geschehen und so weiter. Aber Gott hält die zwei in der Spannung, in der er jeweils von Moment zu Moment es wünscht. Hebräer 1, 3a, welcher, das heißt der Sohn Gottes, als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens ist und alle Dinge mit dem Wort seiner Kraft trägt. Die Welt wird geschaffen durch das Wort, sie wird getragen durch das Wort. 2. Petrus 3, Vers 7. Hebräer 1, 3a. 2. Petrus 3, 7. Die jetzigen Himmel und die Erde werden aber durch dasselbe Wort fürs Feuer aufgespart und bewahrt für den Tag des Gerichts und des Verderbens. Zweitens, der Zusammenhang in der Heilsgeschichte. Hier wieder einige Punkte, deshalb zähle ich sie. A. Die Ausgangslage. Welche Lage liegt vor im zu Beginn der sichtbaren Heilsgeschichte? Wir haben eine unsichtbare Ewigkeit, auf die können wir hier Bezug nehmen, in der Ausgangslage. Es ist am Anfang in 1. Mose 3, dort beginnt die Heilsgeschichte in dieser Welt, vorhanden ist oder ja, vorhanden ist eine Not. Es liegt einmal eine Not vor. Die Not ist beim Menschen nach Geist hin und nach Leib hin. Er ist ein Sünder und er ist ein Sterbender. Das heißt, der Mensch ist in Not geistlich und er ist in Not körperlich. Geistlich von Gott entfremdet, aber auch der Körper beschlagnahmt vom Dekret der Vergänglichkeit. Er ist ein Sünder vor Gott und ein Sterbender, nicht nur vor Gott, aber auch im Körper. Der Tod dort, der angekündigt wurde, trifft an dem Tag ein, nicht nur im Geiste, sondern auch im Körper. Er trägt fortan den Tod in seinem Körper, der nur in das mündet, was wir heute Tod nennen. Es liegt eine Not vor in Bezug auf die Schöpfung. Sie leidet unter dem Gesetz der Vergänglichkeit, unter der schlechten, das heißt, sie leidet aus verschiedenen Gründen. Einmal unter dem Gesetz der Vergänglichkeit, Paulus sagt sie seufzt, sie leidet aber auch zusätzlich jetzt unter der schlechten Herrschaft des Menschen. Denn der Mensch ist Herrscher, aber jetzt ist er böse geworden, jetzt ist er ein böser Herrscher. Und darunter leidet die Natur. Er leidet, oder die Natur leidet ferner unter dem Zugriff Satans. Gott erlaubt es, dass Satan hier die Schöpfung benutzt zu seinen Zwecken. Und da Satan nichts anderes zur Verfügung steht, als was von Gott geschaffen wurde, er selbst hat ja nichts in Satan gebracht. Es bleiben ihm nur Bausteine für sein Königreich, die er stehlen muss. Zweitens, da diese Bausteine nicht für das Werk Satans geeignet waren, sie waren nicht dazu bestimmt, dazu geschaffen, deshalb zerbrechen sie allzu oft unter dem Zugriff Satans. Die Natur leidet also unter dem Gebrauch Satans der Natur. Er will sie beanspruchen und versucht sie zu gebrauchen. Die Not ist also da, beim Menschen und seiner Umwelt. Kann sie abgewendet werden? Das ist die Frage. Die Antwort ist da in der Schrift, sie kann nicht nur abgewendet werden, sie wird abgewendet werden. 1. Mose 3,15. Gott beginnt beim Satan, dem Urheber der menschlichen Tragödie. Und nicht erst jetzt wird damit begonnen, das heißt 1. Mose 3, sondern die Ausgangslage schließt ein zweites, nicht nur eine vorhandene Not, sondern eine vorhandene Prophetie oder ein vorhandenes Wissen bei Gott. Das Heil ist bereits ersehen. Ich gebrauche diesen Ausdruck absichtlich, weil es von der Schrift her zunächst einmal unklar ist, ob es passives Sehen ist oder aktives Sehen. Römer 8, Vers 29 ist Minus Omega in der Heilsgeschichte, das heißt, das Letzte, worauf wir zurückstoßen können. Das gibt uns nicht viel Antwort auf die Frage. Wir können vielleicht, je nach bereits vorhandenem Muster, ob Bundestheologie oder Täufertheologie, sagen, das ist passiv oder aktiv, aber das ist eine willkürliche Wahl, zunächst scheint mir. Wir müssen es dann einmal stehen lassen, deshalb, das Heil ist ersehen worden, das heißt, es ist da von Ewigkeit schon. Was ist gesehen oder ersehen besser? Ein Retter ist ersehen worden, 1. Petrus 1, 19 und 20, vor Grundlegung der Welt, das Lamm Gottes. Zweitens, die Erretteten nach Epheser 1, 4 und 5. B, zweiter Schritt in der Heilsgeschichte, das Heil wird verheißen. Bereits in 1. Mose 3, es kommt ein Retter, heißt es. Dieser Retter besiegt den großen Feind, 1. Mose 3, 15. Aber er nimmt auch auf sich die Schuld des Menschen und dann die Konsequenzen. Besonders Jesaja 53, die beste Stelle hierfür. Aber es kommt nicht nur ein Retter, es gibt eine zweispurige Verheißung in Bezug auf Heil im Alten Testament. Es kommt auch ein Geist, besonders bei den Propheten. Dieser Geist erneuert einmal den Menschen, besonders wird Das kann hingewiesen werden auf Ezechiel 36, 25 bis 27. Wenn der Geist kommt, erneuert er den Menschen. Übrigens nicht nach seinem Kommen, sondern mit seinem Kommen. Eine Hilfe im Verständnis von Apostelgeschichte. Und erneuert auch die Schöpfung. Ich möchte nicht exegetisch eingehen auf Jesaja 32. Es liegen dort wahrscheinlich mehrere Erfüllungen vor oder mehrere Anwendungen. Aber zunächst einmal sei hierauf hingewiesen, dass dort von Schöpfung auch die Rede ist. Es ist wahrscheinlich mehreres eingeschlossen. Also, Gott will erneuern den Menschen und seine Umwelt. Er verheißt einen Retter, der, wie Johannes der Täufer sagt, die Schuld wegnimmt, also das, was vorliegt, das Hindernis wegräumt, dann aber auch positiv den Geist schenkt, der das Leben und das Aufbauende dann bewirkt. C. Es wird nicht nur Verheißung gegeben, es werden Vorschriften erlassen. Und zwar Vorschriften nicht nur jetzt im Blick auf die gegenwärtige Notsituation, sondern zum Heil hin. Sie haben prophetischen Charakter. Sie weisen hin auf den Kommenden, auf das Kommende. Zum Beispiel Römer 5 sagt Paulus, das Gesetz kommt herein bis zur Erfüllung der Verheißung, die schon vorher da war. Und in Galater 3 sagt er, das Gesetz ist ein Zuchtmeister, Vers 24, ein Zuchtmeister, das heißt, der griechische Pädagoge oder der griechische Pädagoge ist ein Beispiel, der das Kind des Reichen begleitet auf dem Weg zur Schule und dafür sorgt, dass es ankommt. Manche von uns hätten auch gern solche Pädagogen gehabt, damit auch unsere Kinder in gutem Schutz gewesen wären. Nicht überall ist dieselbe Not, aber Gott sei Dank hier noch nicht so, aber in anderen Ländern hätte man gern solche bewahrenden Privatpolizisten. Paulus sagt, wir haben einen, der sorgt dafür, dass wir zu Christus kommen, wenn irgend wir uns auch bewahren lassen oder dahin treiben lassen. Diese Vorschriften sind dreierlei Art. Es gibt vorbeugende Vorschriften, das ist das Grundgesetz. Es bestimmt das Leben des Menschen, des Volkes in Israel zunächst. Dieses vorbeugende Gesetz besteht aus Geboten und Verboten. Etwas ist, etwas soll geschehen, etwas soll nicht geschehen. Es gibt hier zwei Linien in dem vorbeugenden Geschäft, vorbeugenden Gebot, in diesen Geboten, Gesetz. Nämlich, weist das Gesetz auf den Charakter Gottes hin. Denn das Gesetz ist ja der zum Ausdruck gekommene Wille Gottes, ist also Gott bezogen. Das Gesetz weist hin auf die Heiligkeit Gottes und auf die Liebe Gottes. Das sieht man schon in der Präambel. Ich bin der Gott, Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Liebe ist die Grundlage, aber es soll auch geliebt werden, wie Gott liebt. Man soll heilig sein, wie Gott heilig ist. Heiligkeit und Gerechtigkeit werden vom Gesetz gefordert, weil Gott heilig ist. Und Liebe wird gefordert, weil Gott liebend ist. Eine zweite Kategorie wird erlassen, nämlich was geschieht, wenn das vorbeugende Gesetz nicht eingehalten wird. Es gibt jetzt also auch vergeltende Vorschriften. Vorgeschrieben wird, was zu geschehen hat, wenn das erste nicht eingehalten wird. Und drittens, es gibt besondere verheißende Vorschriften, wie zum Beispiel Opfer, die hinweisen auf das Opfer, Feste, die hinweisen auf das Fest und Städte, die hinweisen auf den großen Zufluchtsort Golgatha. D. Es gibt nicht nur Verheißung und Vorschrift, es gibt Vorschmack. Vorschmack des Heils. Wie sieht der Vorschmack des Heils aus? Das Heil ist im Alten Testament nicht da. Deshalb genau gesagt, technisch-theologisch, der alttestamentliche Mensch ist nicht gerettet. Nicht in dem Sinne, wie wir es heute gebrauchen. Das heißt, die Rettung, die verheißen ist, ist nicht da. Aber er schmeckt Rettung als solche. Es gibt im größeren Sinne, in einem weiteren Zusammenhang, gibt es Rettung. Was für eine? Einmal auf sichtbarer Ebene, zum Beispiel Auszug aus Ägypten, Rettung dort, Bewahrung der Wüste, das ist Heilsvorschmack. Die Sandalen sind ja nie alt geworden, es brauchte keine Schuhmacher in der Wüste. Der Beruf wurde erspart. Es gibt Auferweckungen zum Beispiel im Alten Testament und Verschiedenes, also physikalische Rettung. Es gibt Rettung auf geistlicher Ebene. Es gibt Umkehr von Sünde, besonders bei Ezechiel, kehre um. Es gibt Wort, Psalm 119 ganz besonders. Und Jesus weist darauf hin, dass dieses Wort Leben bringt. Im Wort liegt ein Stück Leben. Aber der Geist ist noch nicht da, um das neue Leben zu schenken. Deshalb gibt es im Alten Testament nicht Wiedergeburt. Wiedergeburt ist ein eschatologischer Begriff, der erst mit dem Messias eintritt. Oder das erste, ja. Es gibt Heil, ferner, da muss man darauf hinweisen, in begrenztem Maße. Sowohl geistlich als auch sichtbares Heil. Geistliches als sichtbares Heil ist immer begrenzt. Was man geistlich schmeckt, ist nicht das Kommende, sondern nur ein Vorschmack vom Kommenden. Der Psalmist hat immer noch Durst, nachdem er geschmeckt hat. Aber die samaritanische Frau, die hat keinen Durst mehr hinterher. Was wir da erleben, wenn wir als Christen, ist sehr relativer Durst. Das ist nicht meines Erachtens der Durst, von dem im Alten Testament die Rede ist, wo noch nicht effektive Wiedergeburt da ist. Dieser tiefe Durst ist noch nicht gestillt. Er bleibt da, wie auch der Hebräerschreiber sagt, das Gewissen wird nicht entlastet. Es bleibt. Sonst hätte man ja aufhören können mit Opfern. Wir sind uns heute nicht bewusst genug des großen existenziellen, einmal jetzt heilsgeschichtlich gebraucht, Vorrechtes. Unseres Heilserlebnis. Wir sind wirklich in einen neuen Zustand gekommen. Geistliches Erleben ist in begrenztem Maße vorhanden und auch natürlich Sichtbares. Es bleibt im Grunde beim Alten. Auch Lazarus bekommt seinen alten Körper wieder, obwohl ohne Krankheit. Aber er stirbt wieder, ja? Er hat nicht den Körper, mit dem Jesus auferweckt wird oder wir später. Ferner ist zu sagen über das alttestamentliche Heil erlebt man so, wie Gott jeweils bestimmt. Einmal so, einmal so. Es ist keine vorauszusehende Linie, nachdem es zu geschehen hat. Oft haben die Frommen es gut, aber es ist keine Linie da drinnen. Sie können es auch schlecht haben. Oft leiden sie, und zwar als Unschuldige. Und das Heil bleibt eine Verheißung. Der Retter ist noch nicht da, der Geist ist noch nicht ausgegossen. Und auch dieses muss in Lukas 13, 11, Vers 13 gesehen werden. Wir sind immer noch beim Alten dort. Die Wiedergeburt ist noch nicht da, die Vergebung noch nicht erlebt. Hebräer 10 übrigens 1 bis 4. Wer aber im Glauben stirbt, der geht ein in die Gotteswelt und wird sofort eingeführt in die Heilsprivilegien. Das Heil ist nicht nur verheißen, es wird nicht nur geschmeckt, es kommt. Und zwar mit dem Messias. Der Retter ist da, der Engel kündet es an, Lukas 2, euch ist heute ein Retter geboren. Die Gnade Gottes ist erschienen in der Person des Messias, sagt Paulus, Titus 2, Vers 11. Dieser Messias, dieser Retter ist Gott selbst. Und ist sündlos, weil er Gott ist. Er ist Mensch. Und als Mensch teilt er unser Los. Er stirbt. Stirbt für Sünde, Johannes 1, 29. Und jetzt stirbt zugunsten der Schöpfung. Die Schöpfung wird einbezogen. Galater 6, Vers 14. Die Welt ist für mich gekreuzigt, der Kosmos. Der Messias steht auf und überwindet Satan, Sünde und Tod. Das ist also jetzt da. Aber nicht nur kommt der Retter, anschließend kommt auch der Geist, der verheißen war. Nämlich zu Pfingsten, Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. nicht in Johannes 20, denn das muss im Lichte von Apostelgeschichte 1 gesehen werden, was immer es auch bedeutet. Das Heil, der Geist kommt von Messias, wie verheißen, Apostelgeschichte 2, 33. Er kommt, um Leben zu bringen, das erkennt die neutestamentliche Gemeinde, in erster Linie die jerusalemische, Apostelgeschichte 11, Vers 18. Paulus sagt es dann dogmatisch in 2. Korinther 3, Vers 6. Der Geist kommt, um Gerechtigkeit zu bringen. Es ist ein rechtfertigender und neumachender, in Gerechtigkeit neumachender Geist. Mehrere Stellen dazu. Einmal 1. Korinther 6, Vers 11. Anschließend F, eine erste Heilszeit. Die erste Heilszeit ist da. Sie geht von Pfingsten bis zur Wiederkunft des Retters, des Messias. Dies ist jetzt die Heilszeit oder der Tag des Heils. 2. Korinther 6, Vers 2. Jetzt ist der Tag des Heils, das heißt die Epoche des Heils. Zitat aus dem Alten Testament, ein messianisches Zitat, das sich nicht nur bezieht auf das Heute von Hebräer, wo Buße getan werden soll, der Tag, wo der Geist ruft oder Gott ruft, sondern jetzt die Spann, nicht Chronos, sondern Zeitbegriff. Bibel? Nein. Kairos, der Kairos, Entschuldigung, danke. Der Kairos, der Zeitpunkt, der günstige Zeitpunkt, die Zeitphase, Kairos kann Zeitpunkt und Zeitepoche sein, in diesem Sinne jetzt die günstige Zeit, in der man Buße tun soll. Paulus nimmt darauf Bezug in Apostelgeschichte 17, Vers 30, jetzt ist die alte Zeit vorbei, die Zeit der Geduld, Beispiel oder Parallelstelle Römer 3, bis dahin jetzt so, jetzt aber so. Jetzt ist er erschienen und jetzt kann Buße getan werden und soll Buße getan werden. Wir haben jetzt dreierlei Neues. Einmal neue Offenbarung in dieser ersten Heilszeit. Die alttestamentliche Offenbarung wird ergänzt. Wir haben jetzt eine Heilsbotschaft. Die wird zum Abschluss gebracht. Der Kanon wird zum Abschluss gebracht. Wir haben Offenbarung über eine Heilszeit. In dieser Zeit wird deutlich, dass das, was beim alttestamentlichen Propheten noch wie ein Berg gesehen war, weil zwei hintereinander standen, jetzt wird ein Tal dazwischen gesehen. Und jetzt wird offenbart, es besteht eine Zeitspanne zwischen zwei messianischen Zeitpunkten. Der Messias kommt in zwei Etappen. Er ist gekommen und er wird kommen. Es sind also zwei Heilszeiten zunächst einmal von hier her gesehen. Eine, die vorliegt und eine, die später kommt, die dann aber wiederum aufgeteilt wird. Jetzt in dieser ersten Heilszeit ist Erneuerung des menschlichen Geistes da. Römer 8, 15. Später erst kommt die Erneuerung des Körpers und der Natur ran, Römer 8, 23. Die Erneuerung der sichtbaren Schöpfung kommt später. Und wir haben Offenbarung über ein Heilsvolk. Das heißt, das Heilsvolk besteht aus Auswanderern der zwei Kategorien, Israel und den alttestamentlichen Goyim der Völker, besonders Epheser 2. Wir haben nicht nur neue Offenbarung, wir haben neue Heilserfahrung, auf die ich schon hinwies. Eine neue Ebene der Heilserfahrung, und zwar auf Ebene des Geistes, das heißt des menschlichen Geistes, durch den Heiligen Geist. Dies bringt eine neue Stellung, wir sind im Himmlischen, Epheser 1, Vers 3. Es bringt ein neues Leben, aufgrund der Auferstehung, die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt entsteht aufgrund der Auferstehung Jesu Christi, das heißt, es ist etwas Eschatologisches, 1. Petrus 1, Vers 3 und auch Epheser 2, 5 und 6 und, wie ich schon sagte, ein neues Empfinden von Vergebung und Liebe. Es ist also eine neue Heilserfahrung, eine neue Ebene der Heilserfahrung da, Im Geiste ist der Mensch schon angekommen. Er ist schon im Himmel. Aber auf körperlicher Ebene ist er immer noch im Alten. Deshalb drittens eine alte Ebene der Heilserfahrung. Die ist immer noch in dieser ersten Heilszeit. Es gibt immer noch Leiden und Verzicht. Besonders spricht Paulus hierzu in 2. Korinther 4. Diese Problematik wird dort besprochen. Ab Vers 7. Es gibt aber Gnadengabe. Ich weise einmal auf 2. Korinther 1 hin, Verse 8 bis 11, wo Paulus körperliche Bewahrung als Charisma bezeichnet. Und wenn man das von anderen Schriftstellen her ausdehnt, dann merkt man, dass jedes Stück körperliches Wohlbefinden oder Rettung, Bewahrung körperlichen, natürlichen Lebens, ein Geschenk Gottes ist. Da aber Gnadengaben spezifische Führung sind für jeden Gläubigen, ist dies keine zu vorauszusehende Linie bei allem in der Gemeinde. Es ist persönliche Führung, folglich umgekehrt. Es ist immer noch überall auch das Alte, wo diese Gnadengabe nicht hineinreicht. Vorläufiger Tod, sprich Krankheit, Verletzung und auch der Tod selbst, die Brücke zur Ewigkeit. Also es gibt immer noch das Leiden im Natürlichen. Es gibt aber auf jeden Fall Gnade. Gott kann auf einer von zwei Wegen retten. Er kann meine Schwierigkeit aus dem Raum nehmen. Ich stehe vor einer Schwierigkeit, Gott kann sie einfach beheben und löschen wie eine Wolke. Aber er kann sie belassen. Was dann Rettung ist, ist Bewahrung meiner Beziehung zu Gott in dieser Schwierigkeit und trotz der Schwierigkeit. Denn eigentliche Rettung ist ja etwas im Blick auf das Kommende. Ich werde ja für das Kommende bewahrt. Das Heil ist ja noch nicht letztendlich da im körperlichen Raum. Deshalb kann Paulus sagen, selbst wenn er gesteinigt wird, ich glaube bei Antiochia, Ikonium, ja, dann ist er gerettet worden. Aus diesem Allem hat Gott mich gerettet. Nicht, das heißt eigentlich in dem Allem oder aus dem Allem, in dem Allem. Aus der Steinigung, während er gesteinigt wurde. Seine Beziehung zu Gott brach nicht ab. Er hat nicht an Gott verzweifelt. Er hat nicht große Fragen gehabt, sondern er hat Fragen gehabt, das ergeht aus 2. Korinther 1, aber sie haben ihn nicht zur Verzweiflung gebracht, Kapitel 4, 8 und 9. Es bleiben also immer noch in dieser Zeit Satan, Sünde und Schmerz in dieser ersten Heilszeit. Aber es gibt anschließend eine zweite Heilszeit. Für den bereits Geretteten im Geiste bedeutet es körperliche Veränderung, 1. Korinther 15. Es bedeutet Entfernung der Sünde, 1. Johannes 3, Vers 2. Es bedeutet vollkommene Erkenntnis, 1. Korinther 13, Vers 12. Eschatologisch auszulegen, von der Exegese her. Diese zweite Heilszeit, nach meinem Verständnis, mündet in eine vorläufige, bitte?
Ist das Punkt G?
Ja, Entschuldigung. Ja, das wäre G gewesen. Eine zweite Heilszeit, die beginnt mit der Veränderung, mit der momentanen Veränderung in der Begegnung mit Jesus Christus. Dann hat sie aber eine Linie im 1000-Jahr-Reich, im sogenannten Millennium, von der Wiederkunft Jesu Christi bis zum letzten Gericht. Israel ist gerettet, wiederhergestellt, die Welt wird erneuert. Die Vergänglichkeit bleibt in dieser Zeit. Die Welt wird nur zum Teil erneuert. Die Vergänglichkeit selbst ist noch da, Sünde ist noch da, obwohl Satan gebunden ist. Die Gemeinde ist in dieser Zeit bereits entrückt und vollendet und dient schon Gott. Darauf gibt es eine dritte Heilszeit, das heißt, was in der neutestamentlichen Zeit zunächst einmal aufgeteilt wird in zwei Heilszeiten, Das wird in der Prophetie des Neuen Testamentes aufgeteilt in noch einmal zwei Zeiten. Das heißt, die Wiederkunft kommt offenbar in zwei Phasen. Ich will jetzt nicht meinen darauf eingehen, das ist nicht der Ort. Zu Beginn der dritten Heilszeit gibt es die neue Schöpfung. Dann wird alles neu. Das Wort alles in Offenbarung 21 bezieht sich auf den Rest. Jetzt wird alles, das heißt alles andere, was noch nicht neu geworden war, der Christ ist ja schon neu geworden, aber jetzt wird auch alles andere neu. Das darf nicht vorweggenommen werden, weder von Genf noch von anderen, sondern es ist wirklich für den Zeitpunkt reserviert, Offenbarung 21, 1-6a. Paulus hat schon darauf hingewiesen in Römer 8, in den Versen 19-23, den gelesenen Versen. Ich weise auch noch auf Kolosser 1, des Austausches. Wenn wir versöhnt werden, dann wird Feindschaft mit Freundschaft ausgetauscht. Es ist ein neuer Zustand da. Der alte Zustand der physikalischen Schöpfung wird auch ausgetauscht für einen neuen. Und so wird also auf diese Art und Weise die Welt versöhnt mit Gott. Nicht, als ob sie in Feindschaft stünde, höchstens dieser Riss, dass etwas Unnormales vorläge. In dem Sinne könnte man, vielleicht meint auch Paulus diese Seite von Versöhnung. Der Mensch ist dann vollkommen gerettet, beziehungsweise der an Christus Gläubige, geglaubt habende, es ist für ihn ewige Herrlichkeit da, obwohl es auch das andere gibt, auf einer neuen Erde. Der dritte Zusammenhang, der Zusammenhang im Auftrag an die Gemeinde. Die Gemeinde bekommt vom erschienenen Messias einen Auftrag. Der Christ ist einer, der im Glauben gekommen ist zu einem unsichtbaren Jesus. Er kommt durch den Glauben zu einem unsichtbaren Jesus. Eines Tages wird er, der Christ, diesen Jesus zu Gesicht bekommen und ewige Herrlichkeit mit ihm teilen. Zwischen diesen zwei Zeitpunkten, persönliche Heilswende und Vollendung, führt der Gläubige sein Leben in dieser Welt. Wozu eigentlich? Was erwartet Jesus von seinen Nachfolgern in dieser Zwischenzeit? Der Auftrag Jesu Christi an uns kann einerseits zusammengefasst werden in einem Hauptauftrag. Andererseits ist es aber auch notwendig, die einzelnen Aufgaben in diesem Hauptauftrag herauszustellen. Zuerst einmal der Hauptauftrag. Wie kann der Hauptauftrag des Christen zusammengefasst werden? Der Auftrag des Christen zusammengefasst werden. Die Hauptaufgabe des Gläubigen ist es, Gott wohlzugefallen. Das heißt, ihm Freude zu machen. Es geht um eine Beziehung der Versöhnung. Eine Freundschaftsbeziehung, sagt Jesus. Ihr seid jetzt meine Freunde. Das ist der Sinn des Fruchttragens im ersten Teil des Kapitels, Johannes 15. Frucht ist das, was Freude macht, so wie die Trauben des Weingärtners dem Weingärtner Freude bringen. Was immer er damit macht, das ist seine Sache. Aber er hat sie, um Freude zu bekommen an der Frucht seiner Arbeit. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 9, dass wir ihm wohlgefallen, dazu sind wir immer noch im Körper, dass wir ihm wohlgefallen. Epheser 5, Vers 10, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Darauf kommt es an. Vers 17, sucht zu verstehen, was des Herrn Wille ist. Aber was ist Thelema? Das ist das, was der Herr wünscht. Das ist sein Wunsch, sein Begehren. Was macht ihm Freude? Wieder letztendlich. Oder Philipper 2, 13 bis 16. Das Gott Wohlgefällige, das bewirkt er. Das, was ihm Freude macht. Ebenso auch in Hebräer 13, im Segen dort, 20, 21. Negativ ausgedrückt wäre es so wie in Epheser 4, Vers 30. Betrübt Gott nicht. Und zwar im gegenwärtigen Gott, im Heiligen Geist. Verletzt ihn nicht. Genauer. Macht ihn nicht Schmerzen. Was ist es nun, das unserem Herrn Freude macht?
Was sucht er? Der Mensch ist nicht auf eigene Ehre angelegt. Er wurde geschaffen, Offenbarung 4, Vers 11, und die ganze Schöpfung wurde dazu geschaffen, um Gott in die Mitte zu stellen. Gott ist das einzige Wesen im ganzen All, das das Recht hat, sein eigenes zu suchen. Er steht wirklich, er ist dazu in Anführungsstrichen angelegt, dass alles zu ihm hin lebt und existiert. Seine Ehre, darum geht es, nicht um unsere Ehre. Wir leben dazu, um ihm Ehre zu bereiten. Die Ehre gebührt ihm. Deshalb ist dies eingeschlossen in dem Gott Freude machen. Wir haben ihn zu preisen, das ist unsere Berufung. Hebräer 13, Vers 15. Luther sagt einmal ungefähr so, der Schreiner macht Tische und Stühle, der Gärtner pflanzt und pflegt den Garten, ein Christ betet. Das ist ein Beruf, mit Gott in Verbindung zu treten und ganz besonders ihn zu loben. Ja, Hebräer 13, 20 und 21. Epheser 1 bringt dies besonders zum Ausdruck an drei Stellen. Vers 6 und Vers 12 und Vers 14. Man vergleicht auch Kapitel 3, Vers 10 und Parallelstellen. Ehre Gottes ist, was er sucht. Gott sucht aber auch unsere Liebe. Das ist mit dem verflochten. Liebe ist nun der Inhalt. Vom Alttestamentlichen her ist das schon der Sinn des Gesetzes gewesen. Daran hat sich nichts geändert. Das heißt, was Gott vom Gesetz forderte, Römer 8, Vers 4, das von Gott geforderte im Gesetz, das bleibt, es bleibt seine Forderung. Nur ist es jetzt schon so, dass der Mensch von innen her umgepolt ist. Und die Liebe ist bereits ausgegossen im Herzen, Römer 5, Vers 5. Es geht jetzt im Auftrag, in der Botschaft des Evangeliums, übrigens Botschaft oder Auftrag, in 1. Timotheus 1, Vers 5, ist nicht Gesetz oder Gebot selbst, sondern der Auftrag, den Paulus Timotheus hinterlässt und um den überhaupt, den gesamten Auftrag des Evangeliums, der kann zusammengefasst werden in einer Forderung Liebe, aber Heilige, im reinen Gewissen und so weiter. Liebe ist die Zusammenfassung. Hierin, in diesem Auftrag, Gott wohlzugefallen, ist Christus uns zum Muster gegeben, zu einem Beispiel. Hebräer 10, Vers 7, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Und Johannes 8, Vers 29, ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Da haben wir in Jesus ein Beispiel. Also zusammengefasst, der Hauptauftrag nach Johannes 15, den ersten 16 Versen, darin wird mein Vater geehrt, Vers 8, dass ihr viel Frucht bringt, Gott wohlgefällig seid, und zeigt genauer, dass ihr meine Jünger geworden seid. Dass ihr meine Jünger wurdet. Darin kommt Jünger geworden sein zum Ausdruck. Deshalb darf unser Gebet immer das von Psalm 19, Vers 14 sein. Lass dir doch wohlgefällig sein, die Gedanken meines Herzens und die Rede meines Mundes. B. In welcher Form wird der Auftrag Christi von uns erfüllt? Zwei grundsätzliche Formen gibt Petrus an in 1. Petrus 4, Vers 11. Wort und Tat. Jeder dient, aber der eine mehr mit dem Wort, der andere mehr mit der Tat. 1. Petrus 4, Vers 11. Vom Wort spricht Paulus in Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt durchs Hören. Das heißt, der Prediger muss da sein, um etwas zu hören, zu sagen. Und man hört es, vernimmt es, geht darauf ein, glaubt. Es muss also die Verkündigung da sein. Es muss gehört werden oder man muss hören können. Deshalb muss es Christen geben, die sprechen. Wo immer auch. Es gibt aber zwei Hauptaufgaben, nicht nur das der Worte, sondern auch das der Tat. Wie eben gesagt, Paulus spricht einmal vom Muster gesunder Worte, aber dann gebraucht er noch einen anderen Ausdruck. 2. Timotheus 1, Vers 13, das Muster gesunder Worte, das ist unsere Dogmatik. Das heißt, das Muster gesunder Wahrheit. die Gemeinde verkündet, sagt die Wahrheit, sagt das, was Jesus gesagt hat, was Gott offenbart hat, den Aposteln und so weiter. Aber es gibt auch die Tat. Titus 2, Vers 12, so wie Petrus gesagt hat. Titus 2, Vers 12, die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, damit wir unter Verleugnung des unehrbaren Wesens und der weltlichen Lüste vernünftig und gerecht und Ösebeer in rechter Ehrfurcht leben. Zu eng mit Gottesfurcht, zu eng mit nur Frömmigkeit. Pietät, Sebeer, Ösebeer, gute Pietät, rechte Ehrfurcht. Nicht nur in Bezug auf Gott, aber da beginnt es natürlich nach, ich glaube, es ist 1. Timotheus 3. In rechter Ehrfurcht leben und in der jetzigen Weltzeit. Das heißt, man spricht und es gibt ein Muster. Man handelt und Ösebeer ist das Muster gesunden Handelns. Ethik. Dogmatik und Ethik gehören zusammen. Wahrheit und Handeln. Gehörtes und Getanes. Hier liegt die Betonung auf die Praxis. Die Tat ist von einer Haltung gekennzeichnet, grundsätzlichen Haltung. Ehrfurcht. In Ehrfurcht handelt man. Alles hat Wert. Jesus Christus ist Herr von allem. Man hat jetzt grundsätzlich vom Evangelium her Respekt vor Bäumen, vor der Erde, vor Büchern, vor anderen Menschen, vor Bauten, vor allem. Grundsätzlich her bekommt der Christ Respekt und handelt entsprechend. Vom Schöpfer her bezieht er Respekt vor dem Geschaffenen. Der Christ handelt und behandelt mit Respekt, mit Pietät. C. Wo wird Auftrag erfüllt? An zwei Orten. In Gemeinde und in der Welt. So Epheser 4, Gemeinde 1 bis 16. Der Bewegungsort des Christen zunächst in der Gemeinde. Dann aber der weitere Bewegungsort in der Welt ab Vers 17. Der Christ bewegt sich in zwei Welten, die ineinander übergehen, aber zunächst einmal muss er wissen um diese Zweifachheit. D. Die Personen des Auftrages. Von wem wird der Auftrag, Gott wohlzugefallen, erfüllt? Wiederum Aufteilung in zwei. Zunächst einmal jedermann. Jeder hat Gott wohlgefällig zu sein. Und zwar in Wort und in Tat, in Gemeinde und in der Welt. In der Gemeinde mit Wort und Tat, in der Welt mit Wort und Tat. Aber es gibt auch das Amt. Das heißt, es gibt einige, die Gott erwählt, und wir sind uns dessen bewusst geworden in diesem vorangehenden Gespräch. Es kann nicht alles in der Allgemeinheit geregelt werden. Es muss jetzt auch die spezifische Berufung da sein. In der Gemeinde gibt es ein Amt des Wortes, die Hirten. Es gibt ein Amt der Tat, die Diakonie. In der Welt gibt es das Amt der Verkündigung und auch das Amt des Hilfsdienstes. Und dies ist wesentlich für eine Klärung unseres Auftrages in der Welt. Ja, ich glaube, jetzt können wir hier gut abschließen.